Also wie ihr merkt, der Hirwe ist schon ganz voll vom nächsten Thema. Aber wir wollen Alignment einfach noch vollends abschließen. Alignment dynamisch ausgerichtet. Nach was bin ich eigentlich ausgerichtet? Und ich weiß jetzt nicht, wann es losgeht offiziell. Yeah, Halleluja. Genau. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen anhand so ein bisschen anschaulich machen, wo man eigentlich so überall stehen kann, wenn man mal von Neuem geboren ist und wo man sich ausrichten kann oder einfach auch nicht ausrichten kann. Und eigentlich, sagen wir mal, wenn jemand in Christus ist, ist eine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, ist eigentlich was in dir, das eigentlich im Zentrum vom Willen Gottes sein will. Aber die Bibel sagt uns, dass der Geist und das Fleisch kämpfen. Der eine oder andere hat das schon bemerkt, dass es da einen Zug gibt in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und ich möchte euch einfach gerne so zeigen, was es so verschiedene, so wie ich das sehe, Stadien oder Zustände gibt, wo du eigentlich sein kannst als Christ. Fangen wir mal beim Schönsten an. Das Zentrum ist das Zentrum. Ich will jetzt einfach mal sagen, das ist das Nächste an Gott dran, was einfach nur so geht. Also einfach, sagen wir mal, hier ganz in der Mitte ist Jesus, weil der hängt echt nah dran und der Heilige Geist und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass da im Rest Jesus und der Heilige Geist nicht sind, aber es gibt Unterschiede. Habt ihr das auch schon gemerkt? Es gibt Unterschiede an verschiedenen Orten, wie viel der Heilige Geist da ist. Und in unserem Leben ist es auch mal unterschiedlich. Da merken wir haben manchmal Zeiten, wo total heftig und intensiv ist mit dem Heiligen Geist. Und dann merken wir manchmal, wie es wird, wie so ein bisschen nicht ganz so intensiv, oder? Ja, genau, okay. Mit dem Bibellesen ist es so, mit dem Beten ist es so. Ein kleiner Tipp am Rande. Je mehr du betest, desto mehr betest du. Und je mehr du liest, desto mehr hast du Lust, noch mehr zu lesen. Je weniger du betest, desto weniger hast du Lust zu beten. Und je weniger du liest, desto mehr verlappert es. Und da kannst du eigentlich immer, diese ganze Sache ist ständig dynamisch. Du hast ständig die Möglichkeit, in eine Richtung zu gehen. Das Ding am Leben als Christ und auch das Ding von Ekklesia, von Haus, von Gemeinde ist, dass es eine lebendige Sache ist. Und wir sind einfach lebendig. Wir sind lebendige Menschen und unser Geist ist lebendig. In dem Moment, wo wir denken, wir bleiben stehen, gehen wir rückwärts. Das ist so. Und du hast immer die Möglichkeit, vom äußersten Zipfel, so Richtung nach innen zu gehen. Dann bewegst du dich Richtung Jesus. Das kannst du machen, indem du stark reingehst im Lobpreis. Das kannst du machen, indem du dich ausrichtest und so weiter und so fort. Da werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und du hast aber immer die Möglichkeit, egal wo du bist, ob du hier bist, ob du hier bist, ob du hier bist oder ob du hier bist, rauszugehen. Die Entscheidung liegt nicht bei Gott. Bei wem liegt sie? Bei mir. Du hast immer die Entscheidung. Genau, das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, bei wem die Entscheidung liegt. So, wenn du jetzt, es gibt drei Hauptpunkte, wo du stehen kannst. Das eine ist, du bist einfach mal von Neuem geboren. Da habe ich hier den lila Bereich. Das ist sozusagen für die Babys. Also ich habe jetzt weder rosa noch hellblau mich entscheiden können. Da habe ich gedacht, lila liegt gut dazwischen. Das sind einfach da, wo die geistlichen Babys sind, die von Neuem geboren sind und das ist einfach eine große Freude. Da würdest du mir mal gerade helfen, hier das Dings da abmachen? So, die sind im lila Bereich hier. Ist das nicht süß? Für die, die sich Gedanken machen über Copyright, das ist alles von Pixabay Freeware. So, das sind die Babys, ne? Cool. Du kannst einfach wiedergeboren sein oder du kannst auch Teil sein von einem geistlichen Haus oder, was ich am meisten liebe und was ich glaube, was Gott liebt, einige von euch auch, ich merke schon, Teil der Armee. Hör, könnte ich gerade mal den Tesa noch haben? Die Multimedia-Show hat begonnen. Teil einer Armee. Zu meiner großen Freude habe ich auf einer Webseite gelesen, dass das beste SWAT-Team der Welt welche Nationalität hat? Das darf man hier gar nicht sagen, gell? Ich weiß nicht, ob die Webseite stimmt, aber irgendwie hat es mich erbaut, anscheinend Deutschland. Dann habe ich gedacht, wie wäre es, wenn Deutschland, naja, egal, Halleluja, anyways, genau, wenn Deutschland geistlich gesehen das stärkste SWAT-Team der Welt hätte. So, die Armee, die ist hier in der Mitte, die Armee ist im Zentrum. Ein SWAT-Team hat eine ganz andere Schulung als ein Baby. Wie viele Babys würdest du genau in ein SWAT-Team aufnehmen? Sehr weise, also wir haben schon ein gewisses gemeinsames Level an Weisheit, da können wir uns eins werden, genau. Ich habe hier diesen, upsdi, habe ich zu wenig Kleb drauf, oder? Genau. Also, wiedergeboren. Durch Wiedergeburt bist du erstmal ein Baby. Die Bibel sagt, dass, oder Paulus hat gesagt im 1. Korinther 3, Vers 2, dass die Leute immer noch Milch aufnehmen. In welchem Stadion nehmen wir ganz klar Milch auf? Das ist da ganz außen, da ganz oben. Genau. Das heißt, wir haben ja hier sehr viele erfahrene Fleischesser. Wie lange braucht die Milch, bis sie durch ist? Leute, als ich noch ein Baby hatte, du musst wirklich regelmäßig Windeln wechseln. Es ist enorm, was da alles passiert, ja? Und es kostet auch Geld, vor allem wenn du teure Windeln nimmst und so weiter und so fort. Hier oben gibt's Milch. Wenn du dieses Team mit Milch ernährst, werden sie nicht sehr effektiv sein. Die Verdauung von einem Stück Fleisch, wisst ihr das? Sagt man, dauert, wie bitte? Drei Tage, ich habe gedacht 12 Stunden. Länger als Milch, okay, da sind wir uns einig. Gehen wir. Das hängt, hier spricht die Wissenschaftlerin, es hängt von Person zu Person ab. Ich glaube, das kann man geistlich auch so sagen. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche geistliche Nahrung und je nachdem, wo du stehst, nimmst du unterschiedliche Sachen auf und brauchst du auch unterschiedliche Sachen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand ein SWAT-Team mit Babyflaschen in den Krieg geschickt hat oder so. Weißt du, von der Special Forces Einheit los, geh und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du hier bist, isst du was ganz anderes als hier. Wenn du aber hier bist und jemand gibt dir einen Steak, bringt er dich um. Ist auch nicht schön. Also ich habe noch nie eine Mama gesehen, die ihr Baby vor einen Steak gesetzt hat. Jetzt iss endlich und dann sei mal vier Tage am Stück satt oder so, ja. Das wäre krass, ja, das ist klar übertrieben. So, das Ding ist jetzt auch, geistliche Milch? Geistliche Milch ist eigentlich viele Sachen zu sagen, die dich einfach ermutigen, aufbauen, die sich schön anhören, die deiner Seele gut tun, deinen Gefühlen gut tun, die dich ein bisschen stärker machen und einfach, wenn du hinfällst als Baby, dann hilft dir jemand wieder aufzustehen. Wenn du in die Windel machst, sag mal, wenn du was machst, das nicht in Ordnung ist, dann hilft dir jemand, das wieder gerade zu rücken. Das ist so der Babyzustand, okay? Und ich finde es interessant, dass jetzt derzeit hier in Europa vor allem einfach ganz viel Babys Schnuller haben. Und auch unsere hat einen Schnuller. Für alle, die es wissen müssen, auf Kroatisch heißt es dann Dudi. Süß. Und Schnuller gibt man dem Kind, wenn es trotzdem alles bekommen hat, immer noch nicht zufrieden ist und noch mehr Befriedigung braucht, um glücklich zu sein. Und einfach die geistlichen Babys, da geht es jetzt einfach darum, seid glücklich, ihr seid geliebt, ihr seid angenommen. Man sagt, in den ersten 3 Jahren, was man in ein Kind reinlegt, schafft eine starke Grundlage fürs Leben. Und das ist die Zeit, wo das total wichtig ist, dass die wissen, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind und natürlich auch, dass man sie gesund ernährt. Im Großen und Ganzen dreht sich das Leben von einem Baby um sich selber. Das Baby fragt sich nicht, ist die Mama vielleicht zu müde, um aufzustehen? Ich glaube, ich sage erst morgen früh, dass ich Hunger habe. Das Baby wacht auf, hat Hunger. Bitte kümmert euch um meine Bedürfnisse. Wenn jemand vom SWAT-Team in der Nacht aufwachen würde und sagen, kann mir jemand was zum Essen geben? Keine Ahnung, ciao, raus. Genau, versteht ihr, was ich meine? Ist ein komplett anderes Ding. So, und das ist, genau, machen wir weiter. Also alles dreht sich um mich. Ich hoffe, dass ihr den Transfer so im Geist schafft. Wenn jetzt zum Beispiel dein geistliches Leben drum dreht, dass Gott dich segnen soll, dass Gott dich in deine Berufung bringt, dass jede Predigt dafür da ist, dass du erbaut wirst und so, dann bist du eigentlich, egal wo du genau bist, eigentlich bist du im Babyzustand. Süß, gell? Jetzt kannst du dich entscheiden, wenn du ein geistliches Baby bist, ob du hier irgendwo in der Weltgeschichte rumfleuchst. Es gibt total viele Menschen, die von neuem geboren wurden. Durch den Zustand der Neugeburt bist du natürlich ein geistliches Baby, aber die sich nie entscheiden, Teil von einem geistlichen Haus zu werden, Teil einer Gemeinde zu werden. Die sagen einfach, ach, Gott liebt mich so, wie ich bin. Natürlich liebt dich Gott so, wie du bist. Das heißt, aber weil er dich so liebt, will er, dass du so nicht bleibst. Halleluja. Genau, Gottes Plan ist, dass wir Teil werden von dem geistlichen Haus. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Jesus hat nicht gesagt, die Pforten der Hölle werden die Babys nicht überwinden. In dem Moment, wo ein Baby Teil ist einer Familie, ist es geschützt. Wenn jemand ein Baby hat und er legt es auf einen Müllhaufen oder tut es irgendwo weg, dann ist das Baby total ungeschützt und wird innerhalb von kürzester Zeit sterben. Und Gott gibt uns so ganz natürliche und praktische Beispiele im Natürlichen, die wir übertragen können aufs Geistliche. Viele Leute sagen, es ist wichtig, dass Menschen von neuem geboren werden. Das stimmt, dass es wichtig ist, dass Menschen von neuem geboren werden. Aber wenn wir die geistlichen Babys dann einfach irgendwo rumfleuchen lassen, sind sie nicht geschützt. Die Leute, die hier möglicherweise von neuem geboren sind, die gehen vielleicht auf verschiedene Konferenzen, vielleicht gehen sie immer mal wieder irgendwo hin und tun ein bisschen auftanken, aber sie sind eigentlich nicht in dem Schutz von der Herde. Jesus nennt uns Schafe. Wo gehört ein Schaf hin? Schafe sind Herdentiere. Jesus hätte uns ja auch, keine Ahnung, ein Pferd nennen können oder eine Kuh oder ein was? Ein Dinosaurier. Ganz modern. Genau, aber Jesus hat uns Schafe genannt und er nennt sich selber den Hirten. Und es bedeutet eigentlich, wenn du ein Baby bist, egal in welchem Zustand du bist, du gehörst eigentlich auf die grüne Weide. Deswegen habe ich das hier grün gemacht. Genau. Wenn es nur um dich geht, wenn es darum geht, dass du, sagen wir mal, eine persönliche Befriedigung für dein geistliches Leben bekommst oder für dein persönliches Leben, dann ist es total wichtig für dich, dass du regelmäßig tolle prophetische Worte gibst. Also für uns Charismatiker. Weil im Babyzustand hast du einfach auch eine gewisse Unsicherheit und es tut dir einfach total gut, voll viel prophetische Worte zu bekommen. In dem Zustand, ich weiß nicht, wer hat schon mal so Filme geguckt über SWAT-Teams? Wie viele von den Chefs habt ihr gesehen, die hingehen und dem Team sagen, hey, du siehst heute toll aus und wirklich, also wirklich auch wie du geübt hast, letzte dein Training war der Hammer und deine Muskeln sehen so gut aus und hey, die Maske steht dir hammermäßig und hey, wie du dein Gewehr geputzt hast heute, das war einfach, ist nicht, weißt du, was ich meine? So, wenn du jetzt versuchst, ein Baby hier reinzunehmen, die nehmen Anstoß, die verbrezelst, die halten das gar nicht aus. Es ist einfach was ganz, ganz, ganz anderes. Das müssen wir einfach verstehen. Die hier sind unverbindlich, die tauchen auf, tauchen ab, holen sich was, freuen sich. Ich werde mir einfach nur so ein kleines Ding, so ein kleines Geschenk, die mögen Geschenke. Wenn Gott gibt dir was und du freust dich dran und es ist dann einfach ganz toll, hier kannst du Beute machen. Das, was ich liebe an der Ekklesia, ist, dass sie hat zwei Eigenschaften. Zwei Eigenschaften, die Jesus darstellen. Der Löwe, das war speziell für die Jelena, wo sie, und das Lamm. Der Löwe und das Lamm. Und beides ist in diesen Kriegern drin. Ein Löwe sucht keine Geschenke. Ein Löwe will Beute. Nicht immer. Man sagt jetzt aber immer öfter. Aber nicht immer, aber grundsätzlich ist ein Löwe keiner, der Geschenke sucht, der Milch sucht, sondern Löwe will Beute. Wenn ihr mal so Filme angeguckt habt von dem SWAT-Team oder so, das sind einfach andere Typen. Das sind einfach, wie kann ich das hier so? Oh, Leute von heute. Na, jetzt klebt das Tesa nicht mehr. Klarer Fall von alles im Griff. So. Genau. Wenn du Teil bist von dem SWAT-Team, machst du einfach echt gern Einsätze. Diese Leute, die lieben das, einen Einsatz zu machen, die lieben das auch, wenn sie ihr Leben dafür riskieren, die lieben das, wo reinzugehen, meinen Dingen jemand rauszuholen oder so, um überhaupt Teil von einem SWAT-Team zu werden, das Programm, das die durchgehen, ich würde es in keinster Weise, ich würde nicht mal den ersten Tag durchstehen. Es ist interessant, also wenn ihr das mal angeschaut habt, ich habe es jetzt bei den Amerikanern angeschaut, ich schätze, bei den Deutschen ist es nicht anders. Während dem Training, um Teil von einem SWAT-Team zu werden, da gibt es so eine Glocke und du kannst jederzeit hingehen und diese Glocke läuten und das bedeutet, du gibst deinen Helm ab, du gehst, du kannst aber auch nie wieder zurückkommen. Weil das Training ist so hart, dass es regelmäßig bis an die Grenze geht, dass du denkst, du kannst nicht mehr, du kommst um, einfach, es ist einfach, boah, die tun dich sowas von krass rannehmen und es gibt nur ganz, ganz wenige, die es bis dahin schaffen. Und ich finde es einfach interessant, dass Gott uns, sagen wir mal, wenn wir unsere Gesellschaft angucken oder wie wir funktionieren, uns einfach so Vergleiche gibt, die wir nachvollziehen können, die wir verstehen können. Hier bist du bist unverbindlich, du musst nicht kommen, du kannst kommen und wenn du kommst, dann ist es da, um dich zu erbauen. Es wird dir auch keiner sagen, hey, dein Gewehr ist nicht sauber genug geputzt, dein Bett ist nicht schön gemacht. Weißt du, was ich meine? Hier, da geht es zur Sache. Wenn du kommst und gehst, ist einfach alles wunderbar. Hast auch klassischerweise die schöneren Gefühle. Da, dem Baby tust du normalerweise auch noch nicht so viel ermahnen, höchstens wenn es ein bisschen größer wird und so weiter. Kann machen, was ich will, Gott macht es glücklich, Gott soll mich glücklich machen, auch die Prediger sollen mich glücklich machen, das ist so mein Gesamtzustand. Hier überlegt sich gar niemand, ob der Leiter des Teams einen glücklich macht, das ist einfach gar kein... Hier hast du eine gemeinsame Vision und wir gehen und wir erledigen was und dann kommen wir zurück und dann ist es gut und dann freuen wir uns. Das Ziel ist, zu gehen, möglichst wenige umzubringen und möglichst alle wieder heil zurückzubringen und wenn es nicht so ist, gehen wir trotzdem. Ganz anderes Mindset. So, dann kannst du dich auch entscheiden, Teil eines Hauses zu werden und Schaf einer Herde und du grast gemeinsam mit anderen auf derselben Weide. Wir haben ja hier jetzt auch das Schaf, und auf der PowerPoint haben wir es auch. Was jetzt interessant ist an der Schafherde ist, wenn ihr hier so in die Herde reinguckt, fällt euch irgendein Schaf besonders auf? Na gut, das Schwarze. Gut, das eine vorne, diesen Kopf, da, aber eigentlich nicht wirklich. So, wenn wir jetzt Schaf einer Herde werden, dann werden wir irgendwie so ein bisschen einer von vielen. Dann verlieren wir so ein bisschen, ein Baby hat immer einen Besonderheitsstatus, oder? Also hey, der Levi könnte jederzeit jemanden finden, der ihn auf dem Arm hält, weil er einfach so süß ist, Genau, ein Baby hat immer Besonderheitsstatus. Zu mir kommt, außer Jeremy, kommt eigentlich keiner und sagt, oh, ich würde dich so gern umarmen oder so. Okay, so, die grasen mit anderen Schafen gemeinsam auf derselben Weide. Ich fand es interessant, dass John Austin, wenn jemand bei ihm in der Gemeinde errettet wurde, hat er gesagt, gib mir ein Jahr deines Lebens, gib mir ein Jahr, komm ein Jahr lang hierher, lass dich in dem Haus hier zurüsten, das finde ich interessant. Einfach gemeinsam dasselbe Gras fressen. Sie gehen regelmäßig, haben ständigen Zugang zum frischen Wasser. Das heißt natürlich Zugang zum Heiligen Geist, zum Wort und zu der Nahrung, die sie brauchen. Und sie haben einen Hirte, der sie führt, der sie schützt und der ihre Gesundheit überprüft. Die hier draußen haben eigentlich niemand, der nach ihnen guckt. Wenn du jemand bist, der von Gemeinde zu Gemeinde geht, dann wird in den seltensten Fällen der Pastor auf dich zukommen und sagen, hey, wie sieht's eigentlich aus in deinem Privatleben? Wie sieht's aus mit dem und dem? Ein Ehepaar aus der Gemeinde war vor kurzem oder vor geraumer Zeit im Urlaub und sind zu Besuch gegangen in eine Gemeinde und dann ist jemand da am Schluss vom Gottesdienst zu ihnen gekommen und hat gesagt, und wie sieht's aus, zahlt ihr euren Zehnten und da. Das finde ich cool, aber das ist nicht die Norm. Das war auch nicht in Deutschland. Das heißt, solange du hier bist, ist alles herrlich unverbindlich. Für deine Emotionen fühlt sich's toll an. Meine Frage ist, wenn ich am Schluss vor Gott stehe, sagt er, hey, du warst ein tolles Baby oder sagt er, hey, du warst eigentlich berufen zum SWAT-Team, aber du bist immer nur hier abgehangen. Wenn du Teil eines Hauses bist, ist es genauso wie wenn du Teil einer Familie bist. Das heißt, es ist einfach eine Verbindlichkeit da. Du kannst nicht heute mein Kind sein und morgen sagen, ich bin nicht dein Kind. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel eure Eltern sagen, du bist nicht mehr mein Sohn, das Problem ist, machen DNA-Test, du bist immer noch der Sohn. Wenn du zu einem Haus gehörst, bist du verbindlich im Gottesdienst, bist du auch verbindlich in der Mitarbeit. Kommt natürlich auf das Haus an, in manchen Häusern ist es okay, dass man einfach nur kommt. Aber das Normale auch in der Familie ist, dass eigentlich jeder einen gewissen Teil übernimmt und mitmacht. Es braucht zwar ein bisschen, bis du einem Kind zum Beispiel beibringst, meinetwegen mach dein Bett oder trag die Sachen mit raus und so weiter und so fort. Aber je mehr das die Kultur der Familie ist oder die Kultur des Hauses mitzuarbeiten, desto mehr werden Leute da auch mit reingenommen. Und in einem Haus ist es verbindlich. Außerhalb vom Haus ist es einfach herrlich unverbindlich. Wenn du in einem Haus bist, ist einfach automatisch eine gewisse Transparenz da. Wenn wir uns treffen, meinetwegen, wir würden uns alle auf einer Konferenz treffen und würden alle unsere schönsten Klamotten anziehen und unser heiligstes Lächeln aufsetzen und keiner wüsste, was zu Hause los ist. Dadurch, dass wir in der gleichen Wohnung wohnen, sehen wir, wann das Zimmer unseres Sohnes aufgeräumt ist. Wir sehen, wann das Schlafzimmer aufgeräumt ist. Wir sehen, ob der Tisch abgedeckt ist und so weiter und so fort. Wenn wir uns nur außerhalb auf der Straße treffen und uns zuwedeln und einfach total nett sind, dann sehen wir eigentlich nicht, was zu Hause los ist. Das ist ein Haus. Im Korintherbrief steht, dass wir ein Haus Gottes sind, dass wir der Tempel Gottes sind. Er sagt, ihr seid der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Viele Leute zitieren das und sagen, wir sind der Tempel Gottes. Die Frage ist, sind wir der Tempel Gottes? Zu wem sagt er das? Er schreibt diesen Brief an ein geistliches Haus. Die Korinther waren ein Haus, die sich untereinander kannten. Die waren zusammengefügt von Gott. Der hat es gezischt und hat es geknatscht. Und die hatten viele Themen, wo es Verwirrung gab. Aber sie waren zusammengefügt zu einem geistlichen Haus. Während das hier ist einfach kein Haus. Nur weil du Christ bist, heißt es noch lange nicht, dass du in der richtigen Ausrichtung lebst. Die Ausrichtung bringt Schutz. Meine persönliche Meinung ist, je näher ich an Gott dran bin, desto geschützter bin ich. Macht irgendwie Sinn, oder? Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, auf ihn vertraue ich und so weiter, er wird dich erretten und so weiter. Wenn ich Gott zu meiner Zuflucht mache, dann richte ich mich nach ihm aus und auch nach seinen Strategien und auch nach seinen Prinzipien. Hier richte ich mich aus nach seinen Segnungen. Je mehr ich Richtung Zentrum gehe, desto mehr richte ich mich aus nach seinen Prinzipien. Und ich will jetzt heute nicht sagen, uha, ich bin die Heiligste unter der Sonne und ich lebe genau hier im Zentrum, wo Jesus, der Vater und der Heilige Geist sich treffen und ich bin da mittendrin, sondern ich möchte sagen, mein Wunsch und mein Traum ist es, dass die Bewegung meines Lebens ständig ist, in Richtung Zentrum zu gehen. Dass ich mehr und mehr und mehr dahin komme. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich schon super nah dran bin, weiß ich, es gibt immer noch mal was, um noch näher ranzukommen. Amen. Genau, also immer, wenn du Teil eines Hauses wirst, dann bedeutet es Transparenz, dann bedeutet es, dass dein Leben offener ist und dann bedeutet es auch, dass man zu dir sagen kann, hey, kannst du mal dein Zimmer aufräumen? So, weißt du, wenn ich zu Besuch bin, bei jemand anders, die ein Kind haben und das Zimmer ist nicht aufgeräumt, es geht mich gar nichts an, denen zu sagen, sag mal deinem Kind, es soll sein Zimmer aufräumen. Aber mein Kind, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, kann ich sagen, räum mal bitte dein Zimmer auf. Versteht ihr das? So, das heißt, hier draußen fühlt sich's unter Umständen besser an, aber Mauern eines Hauses sind, wenn wir Teil sind eines Hauses. Es fühlt sich vielleicht manchmal nicht so angenehm an, aber im Geist ist es angenehmer. Ich habe es euch schon mal gesagt, wenn ein Schaf von der Herde weggeht, sagt man, dass es ungefähr, ich glaube, entweder waren es 45 Minuten oder 2 bis 3 Stunden braucht, bis das Schaf verwildert, wenn es alleine rumrennt. Wir haben total viele Menschen, die Christen sind und die Gott total lieben, aber die sich nicht in ein Haus einfügen lassen und die eigentlich geworden sind wie verwilderte Schafe. Wenn die Leute versuchen, sich einzufügen zu lassen in ein geistliches Haus, haben die einfach Schwierigkeiten, weil die fühlen sich wie unter Druck, die fühlen sich so eingeengt, die haben das Gefühl, sie haben nicht mehr so viel Freiheit oder sie. Aber das Ding ist, auf jeden Fall setzen Mauern Grenzen. Aber wenn du hier bist und der Feind kommt, was meinst du, wie schnell du weg bist vom Fenster? Der Feind, der kommt ja nicht und sagt, ich will dich fressen. Wie kam der Feind zu Eva? Auf einem Baum mit toller Frucht. Und was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, komm, lass dich von mir fressen, sondern er hat gesagt, iss doch die Frucht. Iss doch nicht so schlimm. Ich habe ganz bewusst diesen Bereich ganz groß gemacht. Es gibt so viele Menschen, die wiedergeboren sind und in Sünde leben. Und der Feind hat ihnen gesagt, iss doch nicht so schlimm. In Sünde leben, was die Sexualität angeht, sind zum Teil in Gemeinden ohne Konsequenz, dass Leute zusammenleben, die nicht verheiratet sind. Ich meine jetzt nicht eine Frauen-WG oder eine Männer-WG. Dass Sexualität außerhalb der Ehe toleriert wird, dass Pornografie toleriert wird, dass Hauptsache alle werden geliebt. In das Haus Gottes, das Haus Gottes ist ein heiliges Haus. Wenn du in Sünde lebst, ist es dein Auftrag, Buße zu tun, umzukehren und dein Leben zu bereinigen. Du darfst hier drin dein Leben bereinigen. Du kannst hier reinkommen und dein Leben bereinigen. Okay? Aber wenn du hier drin bist, kannst du nicht leben wie hier draußen, weil es einfach anders ist. Nehmen wir mal jetzt einen Christ, der schon lang der schon lang hier so im Freibereich gelebt hat, im Wildbereich, wenn du den hier aufnimmst, ich frage mich manchmal, wie manche Sachen aussehen im Geist, es ist ja eigentlich jetzt mal krass gesagt, sind ja dann wie Obdachlose. Ich sag das mal jetzt, schauen, muss ich überhaupt nachher aufs Internet setzen, gell? Genau, wenn du jetzt einen Obdachlosen in dein Haus reinnimmst, Obdachlose fühlen sich total, die denken dann vielleicht, du bist gemein und fies, weil du uns sagst, hey, die Regel bei uns ist, um so und so viel Uhr wird gegessen, die Regel bei uns ist, jeder nimmt einen Teller und trägt ihn in die Küche und so weiter und so fort. So, wenn jetzt, ich nehme es mal im tragenden Sinn, wenn jemand Teil wird vom Haus und dann heißt von vorne im Haus, diese Woche bekennen wir folgende Bibelverse, und pff, kann doch mir niemand sagen, welche Bibelverse ich diese Woche bekenne. Und wenn es vielleicht doch so wäre. Wenn es vielleicht so wäre, dass der Hirte hört, was die Schafe schützt und sagt, diese Woche wird das und das gemacht, weil es das Haus schützt und weil wir das brauchen, dass unsere Mauern geschützt sind, weil es jederzeit passieren kann, dass du einfach auch wieder rausgehst. Wenn das Haus in Krieg geht, versucht der Feind alles anzuballern, was er kann. Und er möchte gern, dass die Leute hier rausgehen, dass die Leute in die Zone der Unverbindlichkeit gehen, dass die Leute rausgehen und einfach mit es genügt eine Lüge. Mir kann niemand was sagen. Warum hat dann Gott gesagt, dass er die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten gesetzt hat, um die Heiligen zuzurüsten zum Dienst? Das heißt ja, sie müssen dir ja was sagen, damit du zugerüstet wirst zum Dienst. Und für mich ist Dienst mit Arbeit verbunden. Dienst klingt irgendwie noch so. Dann will der Feind versuchen, die Leute anzugreifen, indem er ihre Gedanken verdreht. Sagt, wer hat schon mal am Sonntagmorgen den tiefen Eindruck gehabt, ich sollte im Bett liegen bleiben? Also ich meine, dein Körper sagt, nie würde es dir besser tun, liegen zu bleiben, als gerade jetzt. Oder Sonntagmorgen ist doch der Tag schlechthin, wo man das Gefühl hat, jetzt liegen bleiben. Das ist doch interessant. Im Urlaub hingegen wachst du manchmal auf und plötzlich bist du sowas von wach und nicht alle unter uns, ich guck mal weg hier. Und manchmal wachst du auf im Urlaub. Manche Leute, die Gewohnheit haben, um 6 aufzuwachen, die wachen im Urlaub um 6 auf und die ärgern sich, aber sie sind einfach wach und fit. Was wollte ich damit sagen? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall war es interessant. Genau, zum Gottesdienst aufzuwachen. Genau, das ist ein Teil von dem Krieg, dass du sozusagen kämpfst gegen deinen Körper, der sagt, ich habe keine Lust aufzustehen, gegen den Geist, der sagt, und du bist heute da drin, weil es gehört zu den Prinzipien, die ausgeübt werden, wenn ich Teil eines Hauses bin, dass ich zum Gottesdienst auftauche. Das Beste ist Gebet. Oh Mann, wer hat sich schon mal so gar nicht nach Gebet gefühlt? So, wer hat sich schon mal nicht nach Gebet gefühlt, ist trotzdem gekommen? Wer hat sich schon mal nicht nach Gebet gefühlt, ist trotzdem gekommen? Das war der Hammer. Ist das nicht krass? Wir hatten hier schon Versammlungen, da hat schon am liebsten gesagt, komm, lass die Hängematten von der Decke runter und wir legen uns alle erstmal hin. Und dann machen wir 10 Minuten Soaking Worship oder so, also aufsaugende Lobpreiszeit und der Heilige Geist. So, und dann fangen wir an zu beten und dann kommen wir in irgendein Ding rein und der Heilige Geist öffnet die Himmel und es ist einfach sowas von stark und gigantisch und wir kommen stärker als wir gehen stärker als wir gekommen sind. Halleluja. Aber der Körper, oder die Gedanken, die Seele hat eigentlich vorher dagegen gekämpft. Und ich will damit nicht sagen, dass man jedes Mal, wenn man total erschöpft ist, sich trotzdem zum Gebet hinschleppen sollte. Aber ich möchte auch damit sagen, dass nicht jedes Mal, wenn du dich ein bisschen müde fühlst, das gleich bedeutet, bleib daheim, du musst dich unbedingt ausruhen. Sondern viele Sachen haben einfach was mit dem geistlichen Kampf zu tun. Und du musst es verstehen und du musst lernen, nach Prinzipien zu leben, versus nach, ich empfinde heute so. Also, wenn du da bist, kannst du sagen, heute habe ich das Gefühl, ich gehe in den Gottesdienst. Und morgen habe ich das Gefühl, ich gehe in den Gottesdienst. Und dann habe ich das Gefühl, ich gehe in den Gottesdienst. Du bist einfach nicht im Haus. Du musst in ein Haus gepflanzt sein. Das Wort Gottes spricht darüber, dass wir ins Haus des Herrn gepflanzt werden. Wo steht das, Schatz? Das ist das Haus des Herrn gepflanzt. Und Psalm 92. Psalm 92, 91, 92. Ich lese das auf Aufgabe 93. Spaß. Okay. Ausrichtung nach dem Haus, der Zehnte gehört ins Haus. Und sobald du hier drin bist, heißt es einfach mitbauen. Die Familie wird mitgebaut. Okay? Halleluja. So, und jetzt ist das Nächste. Du sagst, ich möchte Teil von einer Armee werden. Oh, ist das spannend. Weißt du, es gibt viele Leute, ey, das ist genauso wie mit Fußballspielen. Also viele Leute finden die Filme über Armee toll. Und die finden, wer hat American Sniper gesehen? der Hirvo Jesser. Einfach so ein Typ, der gigantisch war, einfach Leute, die Attentate zu versiegeln, bevor sie stattgefunden haben und so weiter und so fort. Das ist einfach gigantisch. Also es war einer, der wirklich es geschafft hat, mehr Attentate oder Attentäter zu versiegeln und abzuhalten als irgendjemand anderes. Und du denkst, ja, so will ich sein. Oder um den Josip zu zitieren, du musst im wahren Leben ein Held sein. Genau, ich möchte im Geist möchte ich die Attentate vereiteln und ich möchte sie sehen und so weiter und so fort. Aber wenn du Teil der Armee werden willst, das bedeutet einfach, du brauchst eine gewisse Bewährung, du brauchst eine Schulung, du brauchst ein Training. Und da habe ich hier diese gelbe Zone gemacht. Das würde ich jetzt einfach sehen als Jüngerschaft. Eigentlich gehört die Jüngerschaft hier rein, die gehört eigentlich überall rein. Hier ist einfach unverbindlich. Hier ist, ich mache Jesus zum Brotkönig. Ich bin Jesus-Fan. Ich habe einen Jesus-Sticker. Ich habe einen Jesus-Aufkleber auf meinem Auto. Ich bin einfach Jesus-Fan. Und wenn Jesus sagt, ich will Brotkönig werden, ich bin einer von seinen Mitläufern und so weiter. Und wenn der Jesus was sagt, was ich nicht verstehe oder nicht cool finde, bin ich weg. Finden immer noch echten Coolen und so. Okay? Hier bin ich Teil von der Menge, die sie ihn unterstützt. Und hier bin ich einfach Jünger. Einer, der sagt, ich lege mein Leben hin, egal was es mich kostet. Das kostet hier. Wenn ihr euch das anguckt, wenn die Leute von dem SWAT-Team in den Einsatz gehen, das kostet die Familie. Das kostet die, das kann das Leben kosten. Das kostet, das ist ein krasser Einsatz, das ist eine krasse Energie, das ist eine krasse Vorbereitung, das ist eine krasse Nachbearbeitung. Manchmal, wenn die Leute in einem SWAT-Team sind, haben die nachher durch die Sachen, die sie erlebt haben, haben die einfach auch emotionale und andere Schwierigkeiten, weil es so krasse Sachen sind. Die setzen sich auch was aus, wo ihnen potenziell einfach krass was passieren kann. Weswegen wir hier als Haus beten, wenn hier ein Einsatz passiert. Versteht ihr das? Wenn wir Teil von der Armee werden wollen, was wünschenswert ist und was ich einfach auch glaube, was der Traum Gottes ist eigentlich für jeden, bedeutet das, dass wir verbindlich sind. Du kannst keine Armee aufbauen von Leuten, die kommen und gehen. Dann bedeutet es, dass du dich bewährst, dass du jemand bist, auf den man sich verlassen kann, dass du da bist, dass wenn angenommen wir geben jemand die Gebetsleitung und der sagt dann keine Ahnung, Stunde vorher, ich kann heute doch nicht, könnte jemand anders suchen, dann hast du dich einfach nicht bewährt. Wir sagen dann klar, auf jeden Fall. Was sollen wir auch machen? Weißt du, wir sollen sagen, hey, du musst dich jetzt da durchquetschen. Aber wenn du jemand bist, der sich bewährt und du hast was zugesagt, dann hältst du das durch. Dann machst du das einfach. Weißt du, wenn du es nicht schaffst, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Gebetsleitung, eine Gebetsleitung durchzuziehen, weil du vorher zu viel Wind kriegst, woher weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich dich dran nehme zum Predigen, dass du aufstehst und das machst, egal wie du dich fühlst. Viele Leute denken, Predigen ist das Nonplusultra, weil die Prediger, die wirken so glücklich und so stark und so frei. Du weißt nicht, was vorher ist und du weißt nicht, was nachher ist. Das heißt nicht, uns geht es total schrecklich vorher und ganz schrecklich nachher. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Kampf, wenn man predigt, als wenn man nicht predigt. Du kannst alle Fragen, die Opfer machen, die Moderation machen, die hier ab und zu mal im Haus sprechen und so weiter und so fort. Es ist was ganz anderes, ob du einen Sonntag hast, wo du dich hinsetzt und oh, Halleluja, oder Kinderdienst. Oder ob du einen Dienst hast in der Gemeinde, weil du einfach durch was anderes durchpressen musst. Kinderdienst ist krass zum Teil, was da dagegen kommt. Aber es ist eine gute Übung, wenn du mehr und mehr da reinkommen willst, dass du Teil bist von der Armee Gottes. Und wenn du Teil von der Armee Gottes werden willst, das bedeutet einfach Integrität. Die Bibel spricht ganz klar vom Soldatendasein. Ich glaube, es ist 1. Korinther 9, Vers 7, wo Paulus über uns spricht als Soldaten. Die Christen, die möchten alle am liebsten über das Teddybär-Dasein sprechen, jetzt mal so ein bisschen extrem gesagt. Aber Gott hat uns berufen, Soldaten zu sein. Und ein Soldat hat einfach eine ganz andere mentale Ausrichtung als ein Schaf. Mal jetzt nur ein Schaf. Wir sind berufen, Soldaten zu sein, weil wisst ihr was, wir stehen in einem Krieg. Findest du süß, das zweite Lied am Sonntagmorgen. Wir stehen im Kampf von Finsternis und Licht. Halleluja, ist jemand Neues da? Ich hoffe, ihr wollt alle Christen werden. Halleluja. Das Ding ist aber, wir stehen im Krieg, ob du es willst oder nicht, wir stehen halt mal im Krieg, okay? Und im Krieg braucht es Soldaten. Und ob du ein Soldat werden willst oder nicht, ändert nichts daran, dass der Feind ballert gegen die, die hier sind, die relativ leicht kriegt, ballert gegen die, die hier sind, die ihr schwerer kriegt, ballert gegen die, die hier sind, dass sie vielleicht nur wieder hier rausgehen oder wieder ganz rausgehen und ballert gegen die, die hier sind. Am liebsten gegen die, die hier sind, weil die am effektivsten sind. Die sind nicht heiliger oder besser oder, wisst ihr, was ich meine? Darum geht's überhaupt nicht. Sondern die sind effektiver. Gehen wir mal jetzt einfach von Autorität aus. Wenn du Gott wärst, und thank God, keiner von uns ist Gott. Wenn du Gott wärst, wem würdest du die meiste Autorität geben? Welche Waffen würdest du verteilen? Weißt du, unsere Kleinen, die finden es noch toll, wenn du aus Pappe ein Schwert ausschneidest und mit dem kannst du losgehen. Und wow, Mann, du fühlst dich hammermäßig. Und Dämonen austreiben beispielsweise, was du durchaus in dem Bereich tun kannst, ist einfach vom Griechischen her, das Wort für Dämonen austreiben ist eigentlich wie ein Dolch nehmen, um kleine Dämonen sozusagen abzuschlitzen oder kleine Dämonen zu erledigen. Okay? So. Wenn du ins Haus reinkommst, dann lernst du ganz anders, das Haus zu beschützen. Dann kriegst du schon mal eine andere Waffe. Ich finde es total faszinierend. Hat schon mal jemand der letzte Samurai geguckt? Ja. Ah, ist auch ein paar Frauen reagieren. Ist es nicht faszinierend, wie die ihren Kindern schon beibringen, mit den Schwertern umzugehen? Genau das machen wir auch. Unsere Kinder im Haus können stärker sein als Christen außerhalb des Hauses, weil sie hier schon lernen, mit dem Schwert umzugehen und weil sie in einem geschützten Rahmen sind. Autorität kommt nicht durch das viele Wissen, das ich habe über geistliche Dinge, sondern Autorität kommt über meinen Stand mit Gott, inwieweit ich mich ausrichte nach seinen Prinzipien und nach dem Bauwerk, wie er es gesagt hat. Ich bin immer wieder betroffen, wie der Hurwey das vorher auch gesagt hat, was Christen alles zustößt. Die Christen kommen hier rein und die finden es toll und die lieben die Atmosphäre und so weiter und so fort. Und dann gehen sie woanders hin und dann gehen sie wieder woanders hin und die bewegen sich in dem Bereich und fühlen sich alles ganz toll an, bis es plötzlich sowas von einem fetten Schlag tut. Vor einigen Jahren haben Leute hier aus der Gemeinde haben ein Ehepaar eingeladen und du hast einfach schon gespürt, oh Mann, das fühlt sich irgendwie an wie... Eigentlich fehlt denen Schutz. Es ist keiner, der da ist. Okay, Halleluja. Und dann hat die Person, die mitgebracht hat, gesagt, Mensch, wie könnte ich denen beibringen? Mir fehlt so ein bisschen, wie könnte ich denen beibringen? Die müssen unter mehr Schutz gehen. Die sind in keiner festen Gemeinde drin und die lieben Gott und die dienen ihm und die machen auch irgendwas. Ich habe vergessen, was die gemacht haben und so weiter und so fort. Ich glaube, es war dann ein Jahr später, und dann hat sowas von einem Schlag getan. Ich glaube, einer von denen ist extrem krank geworden und also wirklich jetzt nicht so krank, dass man schnell wieder rauskommt. So wirklich massivst hat's die umgebombt. Die hatten einfach keinen Schutz. Wenn es dich hier draußen umbombt, dann gehst du meistens dahin und sagst, könnt ihr mal für uns beten. Ich sage, wir jetzt gar nichts dazu sagen. Wir beten ja schon gern auch für Leute, aber ich meine, wie wäre es, wenn wir uns nach den Prinzipien ausrichten und dadurch erstmal gleich mal im Schutz bleiben und wir nicht alle retten müssen, die da vorne keine Lust haben, sich nach Prinzipien zu richten. Also ich möchte schon sagen, dass wir gern für Leute beten, aber zum Teil haben sich die Leute hier draußen, der Feind verführt. Das heißt, du bist hier draußen und du denkst, du bist gut unterwegs und du gehst von Schnuller zu Schnuller und dann passiert dir was, dich haut's rein. So, wenn wir dir jetzt aus dem Haus raus sagen, hey, weißt du was, du musst eigentlich dich erstmal nach den Prinzipien Gottes ausrichten, nimmt das Baby möglicherweise einfach Anstoß daran, weil noch nie jemand gesagt hat, du machst das, was nicht in Ordnung ist. Wenn du einem kleinen Kind oder einem Baby schon im frühen Kindheitsalter mal Nein sagst, dann gewöhnt sich das Kind dran. Wenn du einem Kind zum ersten Mal mit 10 Jahren Nein sagst, fühlt sich's abgelehnt. Wenn jemand reinkommt ins Haus und es wird normal für ihn, dass man mal was korrigiert und er versteht, Mensch, das ist eigentlich zu meiner Hilfe, dass ich frei werde, dass ich gesegnet werde, dass ich Sünde ablegen kann, dann ist es ein totaler Segen. Wenn jemand hier draußen ist und kommt und holt sich einfach nur die Segnungen ab und du tust ihn einmal ermahnen, sagt er vielleicht, oh, ist das eine blöde Gemeinde oder ist voll fies, was die zu mir gesagt haben. Wir kriegen jetzt zum Teil Sachen mit, wo Leute durch Sachen durchgehen. Das tut einem so leid. Und dann fragst du, hey, zu welcher Gemeinde gehörst du? Hey, wo geht denn dein Zehnter hin? Viele Christen denken, Hauptsache mein Zehnter geht irgendwo hin. Und dann schicken sie ihren Zehnten in die Mission. Ist gut gemeint, entspricht nicht dem biblischen Prinzip. Wenn wir uns ausrichten wollen, sagt die Bibel, unser Zehnter geht ins Kornhaus. Und es ist das Haus, aus dem raus ich genährt werde und das mich schützt und wo der Hirte ist, der mich leitet. Nur weil ich vielleicht frustriert bin von einem anderen Haus, heißt es nicht, dass ich ein Recht habe, außerhalb vom Haus zu bleiben. Die Prinzipien Gottes bleiben gleich. Und die Prinzipien Gottes sind für uns zum Segen und nicht aus Gemeinheit. So, jetzt muss ich in ein Haus gehen. Wer noch nie das durchgehört hat von Robert Henderson, die Serie über den Zehnten, die ist so genial. Danach hast du einfach Lust und Freude, deinen Zehnten zu geben. Was passiert? Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen an dem Zehnten dranbleiben. Wenn ich sage, ich gebe als Christ meinen Zehnten und ich sage, ich gebe meinen Zehnten hier in die Mission, hier an die Person, die bedürftig ist und dahin. Was passiert ist, es gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich ein toller Geber. Okay? Kann auf jeden Fall passieren. Das heißt, es passiert ein Handel mit eine Frucht, die eigentlich Gott gehört und die eigentlich heilig ist. Und ich hole mir das ab, dass ich sage, ich bin eigentlich gut unterwegs und ich mache es eigentlich richtig, obwohl ich eigentlich einen Teil nehme von dem, wie es Gott gesagt hat, und ich mache es auf meine Art und Weise. Saul hat dafür sein Königreich verloren. Wenn du sagst, ich sehe das mit dem Zehnten anders, studier's, hör dir die CDs an. Es geht mir gar nicht darum, dass irgendjemand hier seinen Zehnten hierher gibt. Es geht mir darum, dass ihr geschützt seid, weil du mit dem Zehnten einen Bund etablierst. Zum Beispiel über die Ehe sagt Gott, es fängt mit einem Bund an. Es fängt mit einem Versprechen an. Es fängt mit Blut an. Der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund ist, dass ein Bund eine geistliche Dimension hat. Und ein Bund im Geist wird immer mit Blut besiegelt, beschlossen. Abel hat ein Opfer gebracht, mit Blut. Als Gott einen Bund gemacht hat mit Abraham, ist Blut geflossen. Er hat die Tiere geteilt und Gott ist zwischendurch gegangen. Jesus hat gesagt, dies ist das Blut des neuen Bundes. Wenn du ins Haus reingehst, ist es auch ein Bund, der mit Blut besiegelt wurde, mit dem Blut von Jesus. Aber auch Teil des Hauses zu sein, kann dich irgendwie dein eigenes Blut kosten, weil das Blut, das in deinen Adern pulsiert, vielleicht manchmal einfach was ganz anderes machen will, als das, was das Haus sagt. Du willst am Samstag ausschlafen und das Haus sagt, wir gehen aufs Bürgerfest evangelisieren oder aufs Bürgerfest Spiele machen oder so. Verstehst du? Teil der Armee zu sein und Teil der Ekklesia zu sein und Teil eines Hauses zu sein, ist einfach was ganz anderes. Wenn wir hier sind, können wir sehr, sehr viel bewirken und haben wir einfach einen ganz anderen Schutz. Wenn wir Teil eines SWAT-Teams sind, können wir Dinge umsetzen, das einfach gigantisch ist. Die Leute brauchen gar nicht verstehen, erwarten, dass die Gesellschaft sie versteht. Leute von einem SWAT-Team sind auch im Alltag einfach anders als andere Leute. Versteht ihr, was ich meine? Ich will dir hier keinen Freibrief geben fürs Komischsein. Aber ich will einfach sagen, wenn du anfängst, Teil von einem SWAT-Team zu werden, kann es sein, dass deine Familie und deine Verwandtschaft, sagt jetzt das ganz abgedreht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten am Freitagabend ein Meeting, wo die Leute dabei sind, die gesagt haben, ich will Teil sein des Hauses. Mein Wunsch ist es immer, weil ich weiß, dass ihr alle hart arbeitet und viele früh aufstehen müssen. Und mein Wunsch ist es immer, lass es uns so kurz wie möglich machen. So, das Problem in Anführungsstrichen ist, wenn der Heilige Geist sich einmischt. Und siehe da, er hat es mal wieder getan. Der Heilige Geist mischt sich ein und sagt, ihr müsst noch was erledigen. Hier sagst du, nee, also ich muss auf jeden Fall jetzt ausschlafen, das ist mir alles zu viel und so weiter. Hier sagst du auf jeden Fall, ist gar keine Frage. Ich habe erzählt, wir hatten ein Gebet mal in Afrika bei einer Freundin von uns. Und dann haben die eine Weile gebetet für uns und es war noch nicht erledigt. Und dann hat er nicht gesagt, okay Leute, lasst uns heimgehen. Wer hat morgen vielleicht Zeit, dass wir uns nochmal treffen können? Wer hat es auf dem Herzen mitzubeten? Hat sie gesagt, Leute, wer will, holt euch Schwarztee, holt euch Kaffee, es geht gleich weiter. Das ist das. Mit denen kannst du es gar nicht. Das geht gar nicht. Außer es fühlt sich gerade toll an. Oder wenn der Heilige Geist sagt, geht noch weiter, pusht noch weiter, bleibt noch dran, betet stärker und so weiter und du willst eigentlich schlafen, du willst eigentlich ins Bett. Hier ist es einfach keine Option. Hier. Halleluja. Da haben wir sie. Cool, gell? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir fangen an zu beten und der Heilige Geist würde sagen, Gebetsnacht ist angesagt. Für ein SWAT-Team, für Leute, die diese Mentalität haben. Okay, Gebetsnacht. Was ist morgen? Ich weiß es nicht, was morgen ist. Vielleicht bin ich morgen müde und so weiter. Aber Gebetsnacht ist angesagt. Heilige Geist sagt, es ist Gebetsnacht. Ich bin da. Das ist einfach keine Frage. Deine Verwandten sagen am nächsten Tag, warum hast du so Ringe und noch ein Augen? Und du fragst es nicht manchmal selber, egal. Okay. Aber das Ding ist, die verstehen vielleicht nicht, was du machst. Wir haben, war es letztes Jahr, 3 Tage am Stück gebetet. Bam, bam, bam. Leute sagen, warum kommst du nicht zu dem Fest? Warum bist du nicht bei dem dabei? Du brauchst nicht zu erwarten, dass Leute dich verstehen. Manche Leute werden sich auf den Schlips getreten fühlen, weil du gerade in irgendeiner Spezialeinheit was machst. Und der Feind wird zusehen, dass er dir hier schlechte Gefühle vermittelt, aber du hast einfach gar keine Zeit dafür. Du hast einfach keine Zeit, weil du musst deinen Auftrag erledigen. Du verstehst die Anweisungen vom Heiligen Geist, die weit über dem stehen, als die Empfindungen von den Leuten um dich rum, die gar nicht verstehen, was du eigentlich machst. Weißt du, wenn ich so aus dem Haus gehe, meinetwegen mit dem Benaftali, keine Ahnung, irgendwo hingehe und eine Mama treffe und dann bin ich die nette Mama und keiner weiß, dass ich eigentlich hier drin bin. Oh. Aber ich denke, manchmal habe ich schon das Gefühl, die ist schon ein bisschen anders. So. Was machten die da? 2, 3 Leute sind mit mir auf Facebook verbunden. Dann frage ich mich immer, was kann ich posten, was nicht. Wir haben noch 26 Sekunden. Wie komme ich rein, wie komme ich raus? Ich hoffe, dass in euch, was ist das, sagt, eigentlich will ich Teil vom SWAT-Team sein. Eigentlich möchte ich Kämpfer sein. Das heißt, bewähr dich. Tiefer reinkommst du über Jüngerschaft. Tiefer reinkommst du, indem du dich ermahnen lässt. Tiefer reinkommst du, indem du Teil von dem Haus wirst. Und indem die Leidenschaft, die du spürst, die du jetzt vielleicht auch spürst, du sagst, hey, eigentlich möchte ich Teil sein vom SWAT-Team, indem du dem Raum gibst und vielleicht auch jemand mal fragst, Mensch, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich Teil vom Haus hier werden will oder wenn ich Teil von der Armee hier werden will? Was ist eigentlich der Prozess? Und mach dir bitte nicht die Illusion, dass du über Nacht hier Teil der Armee wirst, weil das machen wir nicht. Wir wollen euch nicht umbringen. Wir möchten euch am Leben lassen. Halleluja. Und das klingt lustig, aber das ist eine total ernste Sache. Weil ich sage euch, der Teufel hasst jeden hier drin. Und ist das nicht schön? Wenn dich der Teufel hasst, ist es einfach ein gutes Zeichen. Okay? Du kommst mehr und mehr hier rein durch Bewährung. Durch Integrität. Moment mal. Oh Mann. Indem du das Haus des Herrn liebst, indem du verbindlich bei Kämpfen auftauchst, indem dein Ziel mehr und mehr wird, das Reich Gottes zu bauen, versus dich um deine eigene Berufung zu drehen, indem du dich ausrüsten lässt, indem du dich zurüsten lässt, indem du Sachen, die dir gesagt werden, umsetzt. Man sagt zum Beispiel, hey, wir haben auf dem Herzen das Haus, liest gemeinsam dieses Jahr die Bibel durch. Und du gehst, oh, ich spüre, das gilt nicht für mich. Nur so als Beispiel. Nimm Korrektur an und, hier kommt das Krasse, lernt daraus. Die Leute, die hier drin sind, die sind ganz krass. Die fragen danach. Die wollen Korrektur, weil sie verstehen, dass Korrektur sie schützt. Hier, dann überlegst du es noch ab und zu mal. Der Hirte nimmt ab und zu die Schafe raus und guckt, ob die irgendwelche Läuse und Flöhe und irgendwelche, wie nennt man die Dinger, die Parasiten oder solche Sachen drin haben. Und die werden regelmäßig eingeölt. Aber hier, hey, wenn einer sagt, hey, ich habe rausgefunden, wenn du das Gewehr da hältst, dann kannst du noch besser ziehen. Hammer, will ich wissen, weiß ich mein. Ich finde es toll, wenn ich mir bei jemand anders was abgucken kann, mich noch besser zielen kann, mich noch besser treffen kann, mich noch besser das machen kann, wozu ich berufen bin, verstehst du? Und egal, das ist ja ein eingeprobtes Team und egal, welchen Platz ich einnehme, ich nehme einfach meinen Platz ein und ich sage, ich hätte gerne den anderen Platz. Du hast dafür keine Zeit, weil wir gemeinsam in Einsatz sind und es ist mir eigentlich egal, ob ich am Beamer hocke oder ob ich in der Moderation bin oder ob ich in der Fürbitte bin. Und weißt du, was ich meine? Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken, was hätte ich eigentlich gern? Sondern hey, wir brauchen jetzt gerade jemand im Kinderdienst. Hey, wir brauchen jetzt jemand in der Moderation. Hey, wir brauchen jetzt jemand, der betet. Lass uns gemeinsam rangehen und beten. Nicht so, oh, ich spüre das nicht so laut zu beten wie ihr. Halleluja. Jemand, der in der Armee ist, lässt Anstoß schnell los. Stell dir mal vor, das Gewehr von dem anderen hat dich am Ärmel erwischt. Oh, voll gemein, der hat was gegen mich. Okay, ihr lacht jetzt drüber, aber wir hatten echt mal, schon vor vielen Jahren, wir hatten mal eine Diskussion im Hause, sind 2 Leute gewesen, die direkt von der Straße reingekommen sind. Und der eine hat den anderen mit dem Geschirrtuch berührt beim Abtrocknen. Oha, hatten wir eine Auseinandersetzung. Könnt ihr euch vorstellen? Das ist natürlich Material, wenn du sowas versuchst, die bringen sich gegenseitig um. Ich meine, die haben sich schon wegen der Geschirrtuchberührung. Wer ist da jetzt schuld und wie war das gemeint? Und das war eigentlich fies von ihm und eigentlich wollte der mit dieser Geschirrtuchberührung eigentlich was in mir auslösen, was irgendwie auf jeden Fall was ausgelöst hat. Ich weiß gar nicht, wie lang wir diesen Anstoß behandeln mussten, damit wir Friede hatten im Haus. Halleluja. Praise the Lord. Wir sind weit gewachsen seitdem. Ein verbindlicher Kämpfer, genau, jemand lässt dich zurüsten, ausrüsten, lässt Anstoß schnell los. Das Ding ist, wenn du hier im Kampf bist, du hast keine Zeit für Anstoß. Manchmal, bevor wir irgendwelche Sachen laufen, meinetwegen, wir haben einen Einsatz, wir gehen irgendwo hin oder eben predigt oder sonst irgendwas und dann merke ich, dass ich viel empfindlicher bin und Sachen sind, die... Und dann verstehe ich aber, es geht gerade um was ganz anderes, weil der Feind gerne hätte, dass ich mich über ihn aufreg, kann man sich gar nicht vorstellen, damit was zwischen uns kommt. Und es geht gar nicht darum, um das, was er vielleicht gerade gemacht hat, und es geht auch gar nicht darum, wie ich mich jetzt gerade fühle, sondern es geht darum, dass ich ausgerichtet bleibe, weil wenn wir in der Einheit sind, sind wir stark. Und wenn wir aus der Einheit rauskommen, bin ich geschwächt. Und ist das, was Gott machen will, geschwächt. Und es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir gemeinsam als Team bleiben und uns in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen es nicht zulassen, dass hier was dazwischen kommt. Stell dir mal vor, du gehst als... meine Stimme. Stell dir mal vor, du gehst als SWAT-Team raus. Das muss ein Hammer-Team sein, die sich aufeinander verlassen können. Und mitten in deinem Einsatz überlegst du dir, ob der andere wirklich zu mir hält oder ob der plötzlich zu den Terroristen übergeht. Dafür haben wir keine Zeit. Amen. Das Lamm im SWAT-Team entschuldigt sich schnell, ist zuverlässig, arbeitet hart und fleißig, vergibt schnell. Geistliche Reife misst man nicht an dem, wie toll du deine Gabe einsetzen kannst, sondern an dem, wie schnell du vergibst. Oh, Halleluja. Denkt im Team und nicht nur für sich, hat Armeegedanken gut, Löwe und Lamm, Halleluja. So. Wenn wir Teil werden wollen von der Armee, wenn wir Teil werden wollen vom SWAT-Team Gottes, müssen wir dahin kommen, dass wir emotional stabiler werden, dass wir Geber sind, dass wir Unterstützer sind, dass wir ausgerichtet sind aufs Ziel und nicht auf unsere Gefühle und dass unser Herz brennt für Jesus. Unser Herz brennt mehr und mehr für Jesus, wenn wir uns jedes Mal, wenn Lobpreis ist, total hingeben und Jesus berühren wollen. Wenn jedes Mal, wenn Gebet ist, wir nicht auf Halbmast anfangen zu beten, oh, rababababa, hoffentlich ist es vorbei, rababababa, ist mir alles zu anstrengend. Wir müssen jetzt beten, okay, rababababa, schi, rababababa. Manchmal geht es um Leben und Tod für Leute und wir machen, oh, rababababa. Wir gehen oft ran, wenn wir emotional involviert sind. Und wenn wir nicht involviert sind, auch dann lassen wir es manchmal ein bisschen so locker laufen. Lass uns ausrichten mit dem Herz Gottes. Das Herz Gottes schlägt für die Welt. Das Herz Gottes schlägt für die Kinder. Das Herz Gottes schlägt für die Ekklesia. Das Herz Gottes schlägt für den Leib Christi. Wir haben schon manchmal, wenn wir für den Leib Christi gebetet haben in Deutschland, haben wir einfach gemerkt, Mensch, der regt uns eigentlich auf. Eigentlich regt es uns auf, wenn die Leute so lasch sind. Eigentlich regt es uns auf, wenn die Leute so bisschen einfach so wenig Ahnung haben und so fleischlich vorwärts gehen und so weiter und so fort. Und was ist dann angesagt? So, ach komm, lass doch die. Nein, Buße tun. Weil Jesus brennt mit Leidenschaft für die Menschen, die ihn im Herzen tragen. Er brennt mit Leidenschaft für seine Braut. Und ich will das Herz von Jesus haben und nicht mein menschliches Herz, das sich das anguckt und sagt, Mensch, kriegen die das jemals hin? Gott glaubt an die Ekklesia. Gott glaubt an die Braut Christi. Gott glaubt an die Armee. Und lasst uns mit ihm eins machen. Alles ist in Bewegung. Du bist in Bewegung. Und du entscheidest dich. Gehst du noch mehr zum Zentrum oder gehst du weg? In welche Richtung gehst du? Ich habe eigentlich noch ein bisschen was. Ich will noch kurz, weil ich denke eigentlich, dass wir die Serie abschließen, oder? Ansonsten muss ich noch mal predigen. Dinge, die uns rausbewegen, ich fühle mich verletzt, dann habe ich ein Recht, auf mich zu isolieren. Ich komme in Bitterkeit. Die Bibel sagt, dass wir aufpassen sollen, dass keine Wurzel von Bitterkeit sich unter uns breit macht. Bitterkeit kann dich rauskatapultieren. Du betest vielleicht immer noch leidenschaftlich, aber in deinem Herz ist was, das zieht dich immer mehr raus. Isolation. Jemand ist dir auf den Schlips getreten, du hast Angst, verletzt zu werden. Du ziehst dich ein bisschen zurück, du bringst deine freundliche Sonntagmorgen-Gesichtsfassung mit, aber in deinem Herzen ist eigentlich was, das zieht sich zurück, das bewegt dich raus. Angst vor Fehlern oder Angst vor Korrektur zieht dich raus. Ich habe keine Lust, Hilfestellung anzunehmen oder ich habe keine Lust, sie umzusetzen. Es zieht dich raus, weil übrigens funktioniert das sowieso nicht. Ich fühle mich abgelehnt. Was mache ich, wenn die haben keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sie sich abgelehnt fühlen? Weißt du, ich meine, hier kannst du viel drüber nachdenken, kannst alle möglichen Heilungsseminare und alles belegen. Ich bin für Heilungsseminare, wir setzen Leute frei, wir treiben Ablehnung raus und alles Mögliche. Aber hier hast du keine Zeit. Klar, wenn der verwundet wird, wird er auch behandelt, kommt ins Lazarett und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir haben keine Zeit, uns ständig darüber Gedanken zu machen, bin ich jetzt verletzt, habe ich den verletzt? Nein, das ist voll stressig. Genau. Was dich reinbringt, ist mit Gott Zeit verbringen, offene Tore nützen. Probleme können dich tiefer reinbringen oder mehr rausbringen. Die Entscheidung liegt bei dir. Druck kann dich tiefer reinbringen oder rausbringen. Die Entscheidung liegt bei dir. Enttäuschung kann dich rausbringen oder tiefer reinbringen. Die Entscheidung liegt bei dir. Ermutigung kann dich tiefer reinbringen oder tiefer rausbringen. Die Entscheidung liegt bei dir. Träume können dir sagen, wo du stehst und wo du eigentlich hingehen musst. Die Entscheidung, was du damit machst, liegt bei dir. Gemeinschaft kann dich tiefer reinbringen. Es sei denn, du fühlst dich dann verletzt und du gehst dann raus. Aber Gemeinschaft ist eigentlich dazu da, dich mehr und mehr und mehr da reinzubringen. Du kommst hier nicht rein ohne tiefe Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Ohne Gemeinschaft, wo du deine Sachen offenlegst. Ohne Gemeinschaft, wo man dir in die Karten gucken kann und dir auch mal sagen kann, was nicht in Ordnung ist. Wunsch nach Beute ist was ganz Normales, wenn du hier drin bist und Gewohnheiten. Also, Hausaufgabe, vergib schnell und so weiter. Egal. Halleluja. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gesegnet. Der größte Schutz ist im Zentrum. Je näher ich an Gott dran bin und je näher ich an seinen Prinzipien dran bin, desto geschützter bin ich. Und ich will damit nicht sagen, ihr müsst alle Teil werden von dem Haus hier, sondern ich will einfach sagen, eigentlich auch an Deutschland, dass die Christen sich einreihen müssen ins Haus Gottes. Es ist gerade eine Zeit, wo wir sehen, wie die Planeten sich in einer Ausrichtung sind, wie sie total selten sind. Und Gott spricht einfach auch dadurch. Und es ist jetzt Zeit, sich auszurichten. Ich kann jetzt sagen, ach, ich überlege mir es noch mal später. Gott sagt, jetzt ist die Zeit. Amen.